Hallo, ich bin Heinrich, 40 Jahre alt und ein sogenannter absoluter Beginner. Und ihr hört den Podcast Forever Alone. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem Podcast über ungewollte Beziehungslosigkeit. In den bisherigen Folgen habe ich darüber gesprochen, wer wir sind, in Teilen wie wir sind, wie man uns bezeichnen könnte und zuletzt, wie viele von uns es womöglich gibt. Nun wäre es eigentlich an der Zeit, über die möglichen Ursachen von ungewollter Beziehungslosigkeit zu sprechen und über Wege, da wieder herauszukommen. Allerdings haben wir in der letzten Folge schon gemerkt, wie dünn der aktuelle Stand der Wissenschaft immer noch ist. Das trifft nicht nur auf die Frage zu, wie viele es von uns gibt, sondern natürlich auch auf die nach den möglichen Ursachen, nach Strategien, um das eigene Schicksal selbst in die Hand zu nehmen oder nach einem Therapiebedarf für Betroffene und nach Therapiemöglichkeiten. Heute möchte ich eine These vorstellen und begründen, warum meiner Ansicht nach die Situation so ist, wie sie ist und anschließend, was wir tun können, um sie zu verbessern. Denn es ist ja schon erstaunlich, dass die Psychologie sich unter anderem sehr mit Sex und Partnerschaft beschäftigt, TherapeutInnen bei Beziehungsproblemen aller Art helfen können, aber Probleme damit, überhaupt in eine Beziehung zu kommen, offenbar ein blinder Fleck zu sein scheint. Ich will das heute nicht als Beschwerde verstanden wissen, sondern als ehrliche Bestandsaufnahme. Denn wenn man versteht, warum ein Thema so wenig erforscht wird, erkennt man auch, was sich ändern müsste, damit sich das zukünftig bessert. Nun, warum denke ich also, dass wir so wenig Forschungsergebnisse haben und was sind die Folgen? Zuerst einmal bleibt festzustellen, dass in der Öffentlichkeit generell kaum über Einsamkeit gesprochen wird. Warum das so ist, kann ich nicht sagen, aber ich vermute, dass es einfach zu wenig polarisiert. Ja, bei einigen erweckt es bestimmt Mitgefühl. Anderen ist es aber sicher egal. Oder sie haben womöglich selbst Angst vor Einsamkeit und meiden das Thema lieber, auch wenn sie selbst im Moment davon nicht betroffen sind. Zudem ist das Thema auch sehr schambesetzt. Egal, ob wir von Einsamkeit im Alter sprechen, von Einsamkeit unter Jugendlichen, denen der Anschluss an die Peer Group, also an die Gleichaltrigen, nicht gelingt, oder sogar von Einsamkeit in Beziehungen. Denn es gibt sogar Menschen, die in einer Partnerschaft leben und sich dennoch einsam und alleingelassen fühlen. Alle diese Themen sind für die Betroffenen sehr schambehaftet und es fällt ihnen schwer, öffentlich oder auch nur mit Vertrauten darüber zu reden. Das liegt vermutlich daran, dass Einsamkeit gesellschaftlich genauso tabuisiert ist wie Depressionen oder Burnout, wie Angststörungen oder Schicksale wie Armut und Arbeitslosigkeit. Es wird allzu oft als Folge individuellen Versagens interpretiert und Betroffene denken dann auch, dass etwas mit ihnen selbst nicht stimmen würde. So geht es mir auch mit meiner ungewollten Beziehungslosigkeit und meinem ebenso langen Gefühl von Einsamkeit. In einer Zeit, in der Probleme stets individualisiert werden, in der eine Gesellschaft immer weiter entsolidarisiert, in der es pauschal immer wieder heißt, lächel doch mal, sieh einfach nicht immer alles so schwarz, trau dich doch einfach mal, dann such dir doch einfach mal eine Arbeit oder arbeite doch einfach mal mehr, verhandle besser, trete besser auf, fühle dich anders, handle anders, sei einfach anders. Ist das eigentlich auch alles nicht verwunderlich? Zudem ist es wichtig zu verstehen, dass Einsamkeit nicht bedeutet, dass man allein ist. Auch ich habe Freunde und Familienmitglieder, denen ich mich anvertrauen kann, die mich verstehen oder die es zumindest gelernt haben, mich so zu nehmen, wie ich bin, die mir vertrauen und mich um Hilfe und Rat fragen. Demgegenüber ich mich auch mal blöd verhalten kann, ohne dass das gleich die Beziehung gefährdet und auch umgekehrt. Demgegenüber gibt es wiederum Menschen, die ganz froh sind, weitestgehend allein sein zu können und sich eben nicht einsam fühlen. So wenig über Einsamkeit generell gesprochen wird, so vergleichsweise viel wird allerdings über die Form von Einsamkeit gesprochen, über die es in diesem Podcast geht. Generell in den sozialen Medien fällt auf, dass, wenn überhaupt, fast ausschließlich ungewollte Beziehungslosigkeit thematisiert wird. Ich weiß, dass viele an der Stelle anmerken wollen, dass das nicht von Bedeutung ist. Dass das, was in den sozialen Medien geschrieben und gesagt wird, nichts mit der Realität zu tun habe. Dem muss ich allerdings widersprechen. Auch die sozialen Medien sind genauso Teil unserer Realität wie andere Medien auch. Sonst könnte man genauso gut erklären, dass das, was in Büchern und Zeitungen geschrieben steht, nicht relevant sei. Oder dass das, was im Fernsehen oder am Telefon gesagt wird, nichts mit der Realität zu tun habe. Ja, Medien haben einen enormen Einfluss darauf, was kommuniziert wird und wie man kommuniziert. Und der Einfluss ist vom Medium zum Medium unterschiedlich. Dennoch kann man deshalb nicht den Inhalt des einen Mediums für unbedeutend und das des anderen für relevant halten, nur weil man das eine Medium bevorzugt und das andere ablehnt. Es scheint so, dass ungewollte Beziehungslosigkeit die einzige Form von Einsamkeit ist, die polarisiert, und deshalb wird darüber überhaupt gesprochen. Da ungewollte Beziehungslosigkeit aber polarisiert, geschieht das dann wiederum in aller Regel einseitig, verkürzt und vor allem verzerrt. Oft wird behauptet, ungewollte Beziehungslosigkeit betreffe ausschließlich Männer, und zwar heterosexuelle Männer. Noch häufiger wird das Thema mit problematischen Verhaltensweisen in Verbindung gebracht, als ging es dabei immer um toxische oder frauenfeindliche Männer. Das wird zwar selten explizit gesagt, aber wenn behauptet wird, dass man sich nicht wundern brauche, dass, direkte Rede, keine Frau auf euch Lust hat, wenn ihr so misogyn seid, dann ist klar, dass diesmal Frauen ganz sicher nicht mit gemeint sind und auch keine queeren Menschen. Aber wir sind nicht nur männlich. Wir sind auch weiblich und eventuell auch non-binär. Ja, wir sind straight, aber wir sind auch lesbisch, bisexuell und schwul. Dieser Erklärungsansatz hat nicht nur den scheinbaren Vorteil, eine Ursache für ungewollte Beziehungslosigkeit zu liefern, also die eine Ursache, sondern sogar noch eine Begründung, weshalb man sich weder mit dem Phänomen noch mit den Betroffenen und ihrem Leid zu beschäftigen braucht. Und ganz ehrlich, wenn ich nicht von ungewollter Beziehungslosigkeit betroffen wäre, hätte ich auch kein Interesse daran, mich mit dem selbstverursachten Leid von Arschlöchern zu beschäftigen. Denn die meisten Menschen betrachten sich selbst sicher nicht als hochproblematisch oder gar als Arschloch. Zudem sind die meisten Menschen nicht von ungewollter Beziehungslosigkeit betroffen, eher von Problemen rund um ihre Beziehungen. Wenn man dann also von solch einem Problem hört, das einem selbst sehr fremd ist, dann muss das wohl von etwas verursacht sein, das einem ebenso fremd ist. Problematische Verhaltensweisen als Ursache ungewollter Beziehungslosigkeit liegt dann natürlich nahe. Von daher ist dieser Fehlschluss nur allzu verständlich und er muss nicht vorsätzlich gezogen sein. Aber ob Vorsatz oder nicht, die Folgen sind dennoch die gleichen. Ungewollte Beziehungslosigkeit wird weiter tabuisiert und mit Scham besetzt. Betroffene trauen sich weniger darüber zu reden oder sich deswegen Hilfe zu suchen. Und Frauen und queere Menschen werden unsichtbar gemacht. Dadurch, dass in der Öffentlichkeit wenig über das Thema diskutiert wird und quasi gar nicht über die Ursachen und Folgen von ungewollter Beziehungslosigkeit wie auch über mögliche Lösungsansätze, fehlt auch ein wichtiger Impuls für die Wissenschaft, sich damit zu beschäftigen. Natürlich werden auch viele Fragestellungen wissenschaftlich untersucht, über die in der Öffentlichkeit nicht geredet wird. Aber dann braucht es dafür eben andere Impulse. Zum Beispiel dadurch, dass die Wissenschaft im Rahmen ihrer Untersuchungen von anderen Phänomenen zufällig auf dieses aufmerksam wird. Etwa wie Beate Küpper, von der ich bereits sprach, die durch einen Zufallsbefund auf sogenannte unfreiwillige Singles aufmerksam wurde. Oder indem Betroffene selbst ein passendes Studium absolvieren oder ein passendes Studium absolviert haben und wissenschaftlich arbeiten und zudem sich dann noch diesem Thema widmen können und auch widmen wollen. Oder aber auch, dass man in den niedergelassenen therapeutischen Praxen oder in den Kliniken darauf aufmerksam wird, sich Rat über Hochschulen und Forschungseinrichtungen sucht und so zurückmeldet, dass es dieses Problem und auch genügend Fälle gibt. In Teilen scheint das durchaus zu passieren, denn einige Untersuchungen gibt es ja zu ungewollter Beziehungslosigkeit. Allerdings scheint es nicht genügend starke Impulse zu geben, sonst wäre die Studienlage eine andere. Diese dünne Studienlage hat Folgen. Wenn etwas nicht beforscht und untersucht und analysiert wird, dann gibt es dazu auch kaum Ergebnisse und folglich auch kaum Lehrinhalte, die beispielsweise in einem Psychologiestudium gelehrt werden könnten. Folglich werden angehende PsychologInnen auch nicht für das Thema sensibilisiert. Wenn es zudem kaum Erkenntnisse über mögliche Ursachen und Therapiemöglichkeiten gibt, werden angehende TherapeutInnen auch nicht darauf vorbereitet, Betroffenen zu helfen. Dadurch kann es passieren, dass Betroffene Hilfe suchen, aber erleben müssen, dass ihr Problem nicht als ein solches verstanden wird oder dass TherapeutInnen überfordert sind und zum Teil falsch reagieren. Betroffene neigen dadurch dann weniger, sich Hilfe zu suchen oder brechen ihre Hilfesuche ab. Zudem ist es wenig wahrscheinlich, dass ein Problem, das als solches nicht gesehen wird, dann an Hochschulen und Forschungseinrichtungen zurückgemeldet wird. So entsteht ein Teufelskreis. Keine Aufmerksamkeit sorgt dafür, dass es kein Interesse gibt. Das Fehlen von Interesse sorgt dafür, dass es kaum beforscht wird und kein Wissen generiert wird. Das fehlende Wissen fehlt dann auch in der Lehre und in der Praxis gibt es keine Hilfe. Betroffene haben dann zunehmend immer weniger den Mut, darüber zu sprechen und tragen dann auch selbst so zur fehlenden Aufmerksamkeit bei und der Kreislauf geht von vorn los. Ich glaube nicht, dass das in böser Absicht geschieht. Eher aus fehlendem Problembewusstsein, dessen Fehlen immer wieder begünstigt wird. Viele Menschen, auch in der Wissenschaft, wissen schlicht zu wenig darüber, dass es das Thema überhaupt gibt und wie groß der Leidensdruck sein kann. Ich habe selbst erfahren, wie unterschiedlich mit diesem Thema in der Therapie umgegangen wird. Einmal sagte mir eine Ärztin, wir therapieren erstmal ihre Depression. Das war gut gemeint und auch richtig, denn ich musste auch erst einmal aus meiner Lage befreit und wieder handlungsfähig werden, um meine Probleme überhaupt angehen zu können. Aber der eigentliche Hintergrund meiner Depression, nämlich die Beziehungslosigkeit, blieb dabei außen vor. Als würde man sagen, wir behandeln erstmal die Sepsis und ihre Schmerzen, aber der rostige Nagel, der bleibt im Fuß. Eine andere Therapeutin meinte, wir können Ihnen ja aber keine Freundin backen. Ich glaube nicht, dass sie das böse meinte, sie war sicherlich nur überfordert. Aber genau darin steckt das Problem. Viele Therapeutinnen und Therapeuten sind auf diese Art von Leidensdruck schlicht nicht vorbereitet. Von anderen Betroffenen kenne ich ähnliche Aussagen. Zum Beispiel, das ist hier aber keine Partnerbörse. Das Beste, was ich von einer Therapeutin oder einem Therapeuten bisher gehört habe, war, es tut mir leid, aber ich weiß leider nicht, wo bei Ihnen das Problem liegt, in Beziehung zu kommen. Ich kann Ihnen dabei leider nicht helfen. Das hatte mir gezeigt, dass zum einen das Problem verstanden und der Ernst der Lage erkannt wurde und dass man die eigenen Grenzen in diesem Fall erkannt hatte. Diese Ehrlichkeit, verbunden mit dem Angebot, zu einem Kollegen zu wechseln, in der Hoffnung, dass dieser besser helfen könnte, hatte mir endlich mal das Gefühl gegeben, gesehen und verstanden zu werden. Und trotzdem möchte ich hier betonen, ich bin überzeugt, dass Therapie helfen kann, wenngleich nicht unbedingt bei ungewollter Beziehungslosigkeit. Denn Therapie kann Stabilität geben, Selbstwert aufbauen und überhaupt erst den Raum schaffen, um wieder handlungsfähig zu werden, um sich mit dem eigenen Problem auseinandersetzen zu können. Und Therapeutinnen sind auch nur Menschen. Sie haben auch mal einen schlechten Tag oder werden auf dem falschen Fuß erwischt. Auch unter ihnen gibt es welche, die besser sind und welche, die ihr Handwerk nicht gut beherrschen. Das ist normal und sollte einen nicht von einer Therapie abhalten. Notfalls, falls es gar nicht anders geht, muss man sich eine Alternative suchen, trotz des Mangels an Therapieplätzen. Deshalb mein ehrlicher Rat, wenn ihr euch in Therapie begeben wollt, macht das unbedingt. Auch wenn es Mut kostet. Manchmal merkt man erst dort, wie schlecht es einem wirklich geht. Falls ihr befürchtet, den richtigen Fällen einen Platz wegzunehmen, sei euch gesagt, das könnt ihr in aller Regel gar nicht feststellen. Lasst das ruhig das Fachpersonal entscheiden. Die werden euch schon sagen, wenn ihr keinen Therapiebedarf habt. Wenn ihr euch traut, ist es wichtig, dass ihr das Problem ungewollte Beziehungslosigkeit ansprecht. Vielleicht nicht unbedingt als erstes. Fangt gern mit dem an, über das es euch leichter ist zu sprechen und was euch ebenfalls belastet. Aber sprecht ungewollte Beziehungslosigkeit stets beim allerersten Gespräch mit an. Ich habe den Fehler gemacht, in meinen ersten Sitzungen bei TherapeutInnen das Thema nicht anzusprechen. Ich wollte erst einmal den Therapeuten oder die Therapeutin kennenlernen und schauen, ob ich mich ihnen anvertrauen kann. Dadurch aber habe ich viel Zeit verloren und mir selbst die Chance genommen, mir helfen zu lassen. So sehr ich auch der Ansicht bin, dass die Psychotherapie nicht auf uns eingestellt ist, nimmt man der Therapeutin oder den Therapeuten jede noch so kleine Möglichkeit zu helfen, die womöglich doch da ist. Man nimmt sie ihnen, wenn man nicht sagt, was das eigentliche Problem ist. Hinzu kommt, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist. In aller Regel sucht man sich ohnehin viel zu spät Hilfe. Ich beispielsweise hätte 10 oder 15 Jahre früher damit anfangen müssen. Wenn man dann auch noch mit dem eigentlichen Problem hinterm Berg hält, verliert man zusätzlich noch wertvolle Zeit. Und dafür ist unsere Lebenszeit und unsere Lebensqualität viel zu schade. Zusätzlich rate ich, folgende Fragen zu stellen. Verstehen Sie, dass mich das belastet? Erkennen Sie das als Problem an? Und können Sie mir hierbei helfen? Wenn auch nur eine Frage nicht mit einem eindeutigen Ja beantwortet wird oder ihr merkt, dass euer Gegenüber das Thema nicht ernst nimmt, dann lohnt es sich, weiterzusuchen, auch wenn es dauert. Denn es gibt Therapeutinnen und Therapeuten, die offen, empathisch und interessiert sind. Und genau solche Leute braucht es, um mit diesem Thema konstruktiv umzugehen. Ihr solltet aber erst wechseln, wenn ihr auch eine neue Option habt. Denn erstens kann euer aktueller Therapeut immer noch bei anderen Problemen helfen. Und zweitens ist es nicht ausgeschlossen, dass dieser mit der Zeit das Problem versteht und dann doch noch bereit ist, sich mit ungewollter Beziehungslosigkeit auseinanderzusetzen. Aber nochmal zurück zum Teufelskreis. Es gibt kaum Aufmerksamkeit, deshalb wenig Forschung, deshalb wenig Lehrinhalte, deshalb wenig Wissen in der Praxis. Und weil die Praxis kaum Rückmeldungen gibt, bleibt das Thema für die Forschung weiterhin unsichtbar. Und weil es kaum Hilfsangebote gibt, gibt es kaum Erfolgsgeschichten und die Scham steigt weiter und das Schweigen nimmt zu. Ich möchte ehrlich mit euch sein. Das ist natürlich nur eine These, also einfach nur eine Überlegung. Eine These, die natürlich auch falsch sein kann und aus einer Motivation heraus entstand, über die ich mir vielleicht selbst nicht im Klaren war. Es kann sehr gut sein, dass meine Bedürfnisse, gesehen und verstanden zu werden, und meine Erfahrungen, dass ich eben nicht gesehen und verstanden werde, ein starkes Gefühl von Unwohlsein in mir ausgelöst haben und das über viele Jahre. Dass Gefühle wie Trauer und Einsamkeit, aber auch das Gefühl von Unmacht dazu geführt haben, dass ich mir dieses Erklärungsmodell zurechtgelegt habe, um mir meine Gefühle und meine Lage irgendwie zu erklären. Denn Erklärungen können, auch wenn sie falsch sind, sogar wenn sie offensichtlich falsch sind, einem das Gefühl von Kontrolle und Handlungsmacht geben und damit auch Orientierung und Sinn. Sollte ich hier also euch versehentlich einen Bären aufgebunden haben, dann möchte ich erst einmal um Entschuldigung bitten. Und euch aber auch sagen, dass ich mich damit dann auch selbst in die Irre geführt habe. Schreibt mir also gern, was ihr von dieser Theorie haltet, ob ihr glaubt, dass das Unsinn oder doch recht schlüssig ist. Aber sollte ich mit meiner These richtig liegen, dann muss diese Lage nicht so bleiben. Ich sehe, dass sich langsam etwas bewegt. Es gibt ja schon ein paar Arbeiten und Studien dazu, wenngleich auch recht wenige. Es gibt erste Bücher und sachliche Berichterstattung dazu und diese nehmen zu, wenn auch sehr langsam und auf niedrigem Niveau. Und jedes Gespräch, auch hier im Podcast, trägt ein kleines Stück dazu bei, das Thema sichtbarer zu machen. In den nächsten Folgen möchte ich euch einige Bücher vorstellen und besprechen, die sich mit ungewollter Beziehungslosigkeit beschäftigen. Manche stammen von Forschenden, andere sind über Betroffene. Ich werde sie vorstellen, zusammenfassen und mit meinen eigenen Erfahrungen abgleichen. Ziel ist nicht, wissenschaftlich zu dozieren, sondern Brücken zu bauen zwischen Theorie und Alltag, zwischen Forschung und Gefühl. Dabei soll meine eigene Lebens- und Leidensgeschichte als weiteres Fallbeispiel dienen. Und ich möchte euch herzlich einladen, mitzumachen. Wenn ihr selbst etwas beitragen möchtet, eine Geschichte, eine Erfahrung, einen Gedanken, schreibt mir gern. Wenn ihr mögt, lese ich eure Worte hier im Podcast vor oder wir sprechen gemeinsam darüber. Denn nur wenn wir mehr Stimmen hörbar und auch sichtbar machen, kann sich das Bild über uns verändern. Ich glaube fest daran, je offener wir über ungewollte Beziehungslosigkeit sprechen, desto mehr Verständnis und vielleicht auch Unterstützung kann entstehen. Zum einen, weil wir uns auf einem weiteren Medium austauschen, informieren und eventuell auch die ein oder andere Hilfestellung geben können, each one teach one, aber auch, weil wir darüber so unsere eigene Öffentlichkeit schaffen. Wie ihr wisst, gehe ich davon aus, dass es von uns knapp 1 Million bis etwa 2 Millionen allein in Deutschland geben dürfte. Wenn auch nur 1% oder auch nur 1/1000stel von uns öffentlich reden würde, könnten wir zeigen, wie wir wirklich sind, wie es uns geht und wie falsch die Erzählungen über uns sind. Man würde nicht mehr über uns reden, sondern wir würden über uns reden. Wir hätten einen Weg, gesehen und verstanden zu werden. Etwas, das ich mir sehr für mich wünsche und ich denke, es geht vielen von uns so. Darum danke ich euch fürs Zuhören, fürs Mitdenken, fürs Mitfühlen und vielleicht auch fürs Mitreden. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, den Teufelskreis Stück für Stück zu durchbrechen. Ich bin Heinrich und das war Forever Alone, weil Schweigen selten hilft.